läuft das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer und Thorsten Schröder.
Herzlich willkommen zu den Tagesthemen.
Schönen guten Abend.
Ausländische Bürger und Diplomaten sind aufgefordert, die ukrainische Hauptstadt Kiew zu verlassen. Diese Drohung kommt aus Moskau zusammen mit der Ankündigung, Ziele in Kiew weiter, wie es heißt, systematisch anzugreifen. Seit dem Pfingstwochenende schon greift Russland die Ukraine massiv aus der Luft an. Die weitere Zuspitzung durch die Drohung jetzt werten die einen als russische Propaganda. Die anderen nehmen die Botschaften aus Moskau sehr ernst. Putin treibt trotz scharfer internationaler Kritik sein Land immer weiter in diesen Krieg hinein. Koste es, was es wolle. Aus Moskau berichtet Silke Dietrich.
Seine Warnung veröffentlichte das russische Außenministerium gestern unter anderem auf Deutsch. Es werde weitere heftige Angriffe auf Kiew geben. Und heute wiederholte die Sprecherin des Außenministeriums dies noch einmal. Wir haben nicht nur die ukrainischen Bürger und Anwohner von Kiew gewarnt, sondern auch alle ausländischen Vertreter, ihre diplomatischen Mitarbeiter und Bürger aller Länder der Welt. Es wird Schläge gegen die Infrastruktur geben, die mit dem Industrie- und Militärkomplex verbunden ist. Der offizielle Grund? Vergeltung für einen Drohnenangriff, den die Ukraine verübt haben soll. Seit Tagen laufen die Bilder davon im russischen Fernsehen. Ein Gebäude in der Region Luhansk im Osten der Ukraine von Russland besetzt. 21 Menschen seien gestorben. Das sind doch unsere Kinder. Das ist doch der Schmerz jeder Mutter, verstehen Sie? Das ist sehr beängstigend. Es tut sehr weh, wenn Eltern ihre Kinder beerdigen. Russland sagt, es handle sich um eine Bildungseinrichtung. Nach ukrainischen Angaben wurde eine Militäreinrichtung getroffen. Das russische Außenministerium hat eigens ausländische Journalisten an den Ort gebracht, damit sie die Schäden dokumentieren. Dass auch in Kiew Zivilisten bei Angriffen getötet wurden, zeigt das russische Staatsfernsehen nicht. Offiziell heißt es in Russland, nur militärische Einrichtungen seien attackiert worden. In Teilen zerstört wurde am Wochenende aber auch das ARD-Studio in Kiew. Von einem gezielten Beschuss könne nicht die Rede sein, sagt der russische UN-Botschafter in New York. Nachrichtenstudios waren nicht das Ziel der Angriffe. Es muss dort etwas in der Umgebung gegeben haben, das in keinem Zusammenhang mit den Medien stand. Aber sehen Sie, das sind Kampfhandlungen. Dabei passieren Dinge. Wir bestreiten auch nicht, dass bei diesen Auseinandersetzungen Zivilisten ums Leben kommen. Das ist wahr. Und es entstehen eben auch Schäden an der Infrastruktur in unmittelbarer Nähe. In Russland geht die Anwerbung für russische Soldaten weiter. Heute hat der Kreml mitgeteilt, Schulden in Höhe bis zu 120.000 Euro werden erlassen für jeden einzelnen Kämpfer, der sich für ein Jahr verpflichtet.
Zu Silke Dietrich nach Moskau. Silke, der Kreml versucht also mit den verschiedensten Mitteln Soldaten zu rekrutieren. Warum ist das nötig?
Also offiziell sagt hier natürlich keiner, dass zu wenig Soldaten jetzt an der Front sind oder dass zu viele gestorben sind. Wir haben überhaupt keine offiziellen Zahlen darüber hier in Russland oder in Moskau darüber, wie viele Soldaten eigentlich sterben. Aber man kann natürlich nur mutmaßen, dass es im Moment dann zu wenig sind. Auch, dass der Krieg wohl weitergehen wird. Denn es gibt ja schon zahlreiche Anreize. Also vor allen Dingen in den Regionen. Es gibt eine Einmalzahlung, es gibt einen sehr hohen Sold. Und manchmal sind dann sogar irgendwie Grundstücke mit dabei. Es gibt Häuser und es gibt die Versprechen, dass dann nachher auch bessere Jobs dabei rumkommen. All das gibt es schon. Und jetzt kommt eben noch ganz aktuell mit dazu, dass dann auch noch Schulden erlassen werden. Und zwar nicht nur für die Soldaten selbst, sondern auch für deren Ehefrauen.
Mhm. Silke, die massiven Angriffe auf Kiew, Drohgebärden auch gegen dort lebende Ausländer und Diplomaten. Welches Kalkül Putins steckt dahinter?
Also ich würde sagen, auf jeden Fall Stärke zeigen. Denn es sind ja nicht nur Drohgebärden. Wir haben ja am Wochenende durchaus gesehen, dass es diese heftigen Angriffe gegeben hat auf Kiew. Und es wurde auch noch mal deutlich, dass sie das so oft wiederholt haben hier. Also im Außenministerium, auf der Internetseite, auf der Webseite steht das in sämtlichen Sprachen, dass es diese Angriffe geben wird, weil es eben ein Vergeltungsschlag sei. Das haben wir ja eben im Beitrag auch noch mal gesehen. Und das ist das, was Putin zeigen will. Das letzte Bild, was wir gesehen haben, war am 9. Mai die Parade, die fast eigentlich überhaupt nicht stattgefunden hat, obwohl das eigentlich immer eine sehr große Parade ist. Da konnte man fast mutmaßen, Putin habe Angst vor ukrainischen Drohnen und jetzt schlägt er eben zurück.
Vielen Dank nach Moskau. Silke Dietrich, Dankeschön.
Gerne.
Und in Reaktion auf die russische Aufforderung, ausländische Bürger und Diplomaten sollten Kiew verlassen, hat die EU den Geschäftsträger der russischen Botschaft in Brüssel einbestellt. Die russische Drohung sei eine inakzeptable Eskalation, so eine Kommissionssprecherin. Und ähnlich äußerte sich das Auswärtige Amt in Berlin. Auch dort bestellte man den russischen Botschafter ein. Fragen wir nach bei Juli Kurz in Berlin. Juli, wie ernst nimmt die Bundesregierung denn die Äußerungen aus Russland?
Also ernst nimmt man die erneute Eskalation von Russland natürlich schon. Das Auswärtige Amt beobachtet die Sicherheitslage vor Ort sehr genau und man hat ja eben auch den russischen Botschafter einbestellt. Wobei das natürlich im Wesentlichen auch das Signal senden soll, wir nehmen das nicht einfach hin, wir lassen uns nicht einschüchtern und wir stehen an der Seite der Ukraine. Das ist ja ohnehin die Rhetorik, die wir auch von Kanzler Friedrich Merz seit Beginn seiner Amtszeit immer wieder hören. Grundsätzlich ist es so, also zumindest ist es das, was ich aus der Bundesregierung höre, dass man die Eskalation eher als Zeichen der Nervosität Putins wertet, weil er da im Moment eben durchaus nicht weiterkommt. Trump scheint vorerst das Interesse an diesem Konflikt etwa verloren zu haben. Das heißt, Putin kann auch erstmal nicht auf einen Deal in seinem Sinne rechnen. Und der Außenminister hat ja auch vor ein paar Tagen hier in den Tagesthemen gesagt, dass es durchaus erste Anzeichen gäbe, dass auch Moskau realisiere, dass eine Fortführung des Krieges nicht sinnvoll sei. Das war vor der Eskalation am Pfingstwochenende. Aber mein Eindruck ist schon, dass sich die Bundesregierung nach außen auch sehr demonstrativ von diesen neuerlichen Angriffen eben nicht nervös machen lassen will.
Vielen Dank, Juli Kurz in Berlin.
Gerne.
Es war kein Geringerer als Mustafa Kemal Atatürk, der die CHP einst gegründet hat. Und so sehen viele in der Türkei die immer neuen politischen Angriffe auf die Partei auch als Angriff auf das republikanische Erbe des Parteigründers. Fest steht jedenfalls, dass diejenigen in der CHP, die Präsident Erdogan bei den nächsten Wahlen wirklich gefährlich werden könnten, gerade um alle Chancen gebracht werden. Nach dem abgesetzten Istanbuler Bürgermeister İmamoğlu gilt das auch für den bisherigen CHP-Chef Özel, der per Gerichtsentscheidung abgesetzt wurde. Und so ist das, was für manche nach einem parteiinternen Machtkampf aussieht, vielleicht ein weiterer Schritt in die Autokratie. Gabriele Dunkel.
Die Macht der Bilder. An diesen Moment wird man sich in der Türkei wohl noch lange erinnern. Unter großem Jubel steigt Özgür Özel auf einen Polizeiwasserwerfer. Seine Anhänger skandieren, wir widerstehen und gewinnen. Entstanden sind die Aufnahmen am vergangenen Sonntag. Die Wasserwerfer stehen vor dem Parlament in Ankara. Sie sollen die wütenden Özel-Unterstützer zurückdrängen. Die Szene schon jetzt im Umfeld der Opposition das Sinnbild für den Widerstand der letzten Tage. Seit Donnerstag gehen Oppositionelle auf die Straße. Ein Gericht hatte den CHP-Parteivorsitzenden Özel und die gesamte Parteiführung ihrer Ämter enthoben. Die Begründung Stimmenkauf bei den Parteitagswahlen im November 2023. Ein Parteimitglied hatte Klage eingereicht. Der frühere Parteichef Kemal Kılıçdaroğlu wurde als Interimsvorsitzender eingesetzt. Der Gerichtsbeschluss für viele politisch motiviert. Unser Vergehen ist es, die Partei nach 47 Jahren wieder zur stärksten Partei gemacht zu haben. Unser Vergehen ist es, die AKP besiegt zu haben. Diejenigen, die unseren Erfolg innerhalb der Partei nicht akzeptieren können und diejenigen, die unseren Wahlerfolg der Kommunalwahl nicht akzeptieren, haben sich verbündet. Dahinter steht ein enges Bündnis von AKP und Teilen der Justiz. Seit den erfolgreichen Kommunalwahlen vor 2 Jahren unter Özels Parteivorsitz geht die Regierung massiv gegen die CHP vor. Nach der Verhaftung des größten Erdogan-Herausforderers, dem Istanbuler Bürgermeister Ekrem İmamoğlu, folgten tagelange heftige Proteste im ganzen Land. Dieser starke Eingriff in die parteiinternen Vorgänge jetzt mit dem Gerichtsbeschluss habe eine neue Qualität, sagt der Politikwissenschaftler Küpeli.
Es ist eine weitere Maßnahme, in der eben Gerichtsentscheidungen, andere Verwaltungsentscheidungen hier eingesetzt werden, für politische Zwecke instrumentalisiert werden. Und das ist jetzt der nächste Schritt, weil die zuvorgehenden Schritte, auch inhaftierend von İmamoğlu, offensichtlich nicht gereicht haben, um die CHP dauerhaft zu schwächen.
Özel kündigt Widerstand an, verschanzt sich am vergangenen Sonntag mit weiteren Parteimitgliedern in der Parteizentrale. Der alte, neue Parteivorsitzende Kılıçdaroğlu lässt die Polizei kommen. Es folgen chaotische Szenen. Die Polizei stürmt das Gebäude.
Das ist, glaube ich, die große Tragik für die CHP, dass wenn dieser Schritt tatsächlich zu ihrer dauerhaften Schwächung oder gar Zerschlagung führen wird, dass hier auch durchaus nicht nur ein Angriff von außen stattfindet, sondern auch hier Kräfte innerhalb der Partei hier mitwirken.
Auch heute gibt es Proteste. Bevor Özel in der Küstenstadt Izmir seine Kundgebung abhält, geht die Polizei hart gegen CAP-Anhänger und Oppositionelle vor. Özel will schnell einen Parteitag abhalten und ruft zur Geschlossenheit auf. Lasst uns sofort gemeinsam und geschlossen den Willen der Mitglieder umsetzen. Lasst uns mit einem Parteivorsitzenden, die 2 Millionen CAP-Mitglieder gewählt haben, gemeinsam zur Macht gehen. Die türkische Regierung stellt die Ereignisse als innerparteilichen Konflikt dar. Die Gefahr einer internen Spaltung der CAP liege laut Beobachtern nahe. Und das gerade zu einem Zeitpunkt, an dem die Partei politisch stark ist.
Das wollen wir noch mal vertiefen mit Gabriele Dunkel in Istanbul. Die Oppositionspartei CHP mit Özel ist stark. Was bedeutet denn seine Absetzung jetzt für die Partei?
Also es gibt eine Umfrage von heute von einer Tageszeitung, die ist zwar den Sozialdemokraten, steht sie nahe, aber sie haben mehr als 5000 Leute befragt. Und da heißt es, oder wurde die Frage gestellt, wie die CHP mit Kılıçdaroğlu denn dastehen würde. Und es sind ungefähr 2% haben die Leute angegeben, dass sie die CHP wählen würden mit Kılıçdaroğlu. Wenn Özel eine eigene Partei gründen würde, dann hätte er über 30%. Das zeigt eigentlich, dass Özel nach wie vor eine sehr starke Position innehat, dass die Menschen ihm trauen und dass die Menschen auch eine gewisse Wut hegen, das, was passiert ist, was ihm jetzt gerade widerfahren ist, dass er abgesetzt wurde. Es gibt derzeit noch keine Bestrebungen von Özel, eine eigene Partei zu gründen, aber man könnte davon ausgehen, dass er sehr stark sein würde, würde eine Partei gründen. Aber noch ist es so, dass er versucht, wie wir gerade auch im Beitrag gehört haben, die Partei zusammenzuhalten. Er will nicht gegen Kılıçdaroğlu arbeiten, sondern eventuell mit ihm zusammen. Er will einen neuen Parteitag abhalten innerhalb der nächsten 40 Tage. Kılıçdaroğlu sieht das jetzt noch nicht, aber dieser Parteitag könnte dann eventuell Özel bestätigen und dann wäre wieder Ruhe. Özel hat in der Vergangenheit die Partei sehr stark gemacht, hat die Partei mit viel Dynamik in die Partei reingebracht, hat die Kommunalwahl 24 gewonnen und dadurch hat er eine sehr starke Position. Also es ist momentan schon eine Art Zerreißprobe in der CHP. Man muss gucken, wie das die nächsten Tage und Monate weitergeht.
Gabriele, der Vorwurf gegen den türkischen Präsidenten Erdogan ist, seinen derzeit stärksten Mitbewerber ausschalten zu lassen, um doch noch selber eine weitere Amtszeit regieren zu können. Wie könnte Erdogans Plan denn genau aussehen?
Also es hat ja damit angefangen, dass er seinen größten Rivalen, Ekrem İmamoğlu, den Oberbürgermeister von Istanbul, mehr oder weniger außer Gefecht gesetzt hat. Und dann ging es weiter, es wurden etliche CHP-Bürgermeister festgenommen. Also man kann schon sagen oder Beobachter sagen, dass Erdogan versucht, die Opposition zu schwächen, versucht dadurch mehr Stimmen zu bekommen, indem er die Opposition schwächt. Es ist die Frage, ob dieses Kalkül aufgehen wird. Was klar ist oder was vielen hier in der Türkei klar ist, vielen Beobachtern, dass er es schaffen wird, Neuwahlen anzuberaumen. Und dadurch könnte er wieder antreten, aber momentan noch mit geschwächt. Die AKP mit der CHP liegen gleich auf oder die CHP liegt sogar teilweise auch vor der AKP. Die CHP hat große Städte, unter ihrer Macht, Ankara, Istanbul. Also es würde derzeit sehr, sehr gefährlich werden für Erdogan und das weiß er und daher versucht er, die Opposition zu schwächen.
Vielen Dank für diese Einschätzung, Gabriele Dunkel in Istanbul. Danke. Irgendwann wird es sich wohl ausgequalmt haben, so die Hoffnung vieler Nichtraucher mit Blick auf jahrelang sinkende Zahlen von Menschen, die noch zur Kippe greifen. Doch nun zeigen neue Daten, zu früh gehofft. Denn gerade unter den ganz Jungen zwischen 12 und 17 sind wieder mehr Nikotinanhänger zu finden. Da scheint kaum ein Argument zu sein, dass Rauchen unter 18 hierzulande in der Öffentlichkeit verboten ist. Laut einer Studie des Bundesinstituts für öffentliche Gesundheit wird vor allem das Vapen, also das Rauchen von zum Beispiel Mehrweg-E-Zigaretten, immer beliebter. Aber nicht nur das, wie Rupert Wiederwald berichtet.
Kleine Beutel, gefüllt mit Tabak oder Nikotinsalzen und süßen Aromen. Snus. Elektrische Zigaretten, die eine Flüssigkeit mit Nikotin und ebenfalls Aromen verdampfen. Vapes. Und die klassische Tabakzigarette. Tabak ist wieder in auf deutschen Schulhöfen, etwa hier. Pause an einem Berufskolleg in der Kölner Innenstadt.
In meinem Freundeskreis, ich glaube, ich habe nur 2 Leute oder so, die nicht rauchen und sonst auch nur Raucher.
Ich habe angefangen, wo ich 17 war und da war es dann ja eher so, weiß ich, alle haben geraucht, hat es mal probiert und dann hat es angefangen und dann ist man dabei geblieben.
Ich habe angefangen wegen meiner Freunde. Ich weiß, dass es ungesund ist, aber irgendwie ist es eine Angewohnheit geworden. Ich kann nicht aufhören.
Jahrelang war Rauchen unter jungen Leuten eher verpönt. Es stinkt, ist dreckig und ungesund. Unter jungen Erwachsenen sank die Zahl der Tabakkonsumenten von 2021 bis 2025 von knapp 30 auf 26%. Ganz anders aber bei den ganz Jungen. Bei den 12- bis 17-Jährigen stiegen die Zahlen im gleichen Zeitraum. Inzwischen raucht jeder 10. unter 18. Obwohl Tabakprodukte für Jugendliche verboten sind. Doch moderne Tabakprodukte sehen anders aus als Zigaretten, schmecken anders und ihre süßen Aromen sind gezielt für die ganz Jungen gemacht. Die Regierung müsse handeln, findet der Suchtbeauftragte.
Bestimmte Aromen, die Kinder und Jugendliche an Nikotin heranführen, die gehören einfach verboten. Dazu gehört eine höhere Tabaksteuer, denn andere Länder haben uns vorgemacht, dass wenn wir die Tabakpreise hochsetzen, dass dann auch weniger anfangen mit dem Rauchen.
Die große Mehrheit der rauchenden Jugendlichen greift zu E-Zigaretten, den Vapes. Obwohl für sie das Gleiche gilt wie für klassische Zigaretten, kein Verkauf an unter 18-Jährige. Der Verkauf von Nikotinbeuteln oder Snus ist in Deutschland sogar ganz verboten. Sie können aber problemlos übers Internet bestellt werden. Die Verbote halten niemanden ab, das berichten auch diese Schülerinnen und Schüler einer Gesamtschule in Köln.
Ja, also in jedem Kiosk kann man ja jetzt mit jedem Alter gefühlt sich eine Vape holen. Und die sind auch relativ billig. Kann man nachfüllen und ist halt praktisch für die, die vapen. Ne?
Es wird nicht mal wirklich darauf geachtet, wie alt man ist. Und es gibt auch viele Verkäufer, die gar nicht mal wirklich so nach Ausweisen oder sowas fragen.
Der Suchtbeauftragte der Bundesregierung fordert heute deshalb auch, existierende Regeln konsequent durchzusetzen und die Werbung für nikotinhaltige Produkte auf Social Media zu verbieten.
Was in der Schule, beim Sport oder am Strand oft genug dazugehört, warum sollte das nicht im Bundestag auch normal sein? Handy raus, Selfie geknipst oder Video gedreht. Das gilt aber nicht nur auf den Fluren des Parlaments. Auch im Plenarsaal treten etliche Abgeordnete inzwischen so auf, dass es sich vor allem auf TikTok oder Instagram gut macht. Immerhin gilt das Parlament seit jeher als die politische Bühne schlechthin. Wie die nun für Auftritte in der Social-Media-Welt genutzt wird, Tina Handel.
Liebe Zuschauer im Saal, bei YouTube und auf X.
Schon möglich, dass im Bundestag bald jemand sagt, hey Follower, lasst mir ein Like da, Daumen hoch. Social Media immer präsent.
Ihre Fragestellung offenbar zu vieles. Sie wurde nämlich offensichtlich gestellt, um auf Instagram und auf TikTok zu funktionieren.
Die Bundestagspräsidentin, selbst sehr gern auf Instagram, findet, Politik braucht die Plattformen.
Hallo zusammen, es ist wieder Dienstag, Fraktionssitzung. Diesmal habe ich etwas Schokolade.
Die Leute dabei. Sind online, aber es könne auch zu weit gehen.
Es gibt Debatten, da ist absehbar, dass vieles eigentlich nicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer gemacht ist, sondern für die eigenen Echokammern. Und das dient nicht der Qualität der Debatte.
Abgeordnete sagen, die Reden hier verändern sich.
Man erkennt auch immer genau den Teil, der für Social Media gemacht ist, weil der Teil ist immer sehr viel zugespitzter, der ist sehr viel mehr schwarz-weiß, da kommt keine Differenzierung drin vor, es ist oft mit einer Agitation, es ist oft mit viel mehr Gestik, Ausdruck, Stimme.
Denn Nutzer entscheiden in Sekundenbruchteilen, ob sie das sehen wollen.
Diese Aufmerksamkeit, das sehen wir in unseren Untersuchungen, wird häufig durch emotionale Zuspitzungen erzeugt. Ja, also eben umstrittene Themen wie Migration bekommen sehr viel Reichweite.
Themen wie Umwelt oder Bildung klicken weniger gut, zeigen Studien. Ändert sich so, was im Bundestag stattfindet? Nicht nur einzelne Reden, Fragestunden, sondern ganze Tagesordnungen? Manche befürchten das. Und das ist nur eine Seite. Längst machen alle Fraktionen mehr Videos von überall, über alles Mögliche.
Ich weiß noch, als Uli Hoeneß einen Elfer verschossen hat.
Sie haben sich das selbst erlaubt. Dezember 2024. Ein Parlamentstag zwischen Ampelbruch und Neuwahl. Das Abgeordnetengesetz wird geändert und damit die Regeln für PR.
Hier geht es um die Öffentlichkeitsarbeit der Fraktionen und weitere Änderungen.
Vorher durften Fraktionen mit ihrem Steuergeld nur über ihre Tätigkeit unterrichten. Jetzt über allgemeine politische Standpunkte, also fast alles. Der Bundesrechnungshof kritisiert das als zu weite Ausdehnung, spürbare Folgen bisher keine. Der Aufwand steigt, das sieht man auf den Gängen des Parlaments.
1, 2, 3, hast du?
Ja. Und bei den Stellenangeboten, die Linke sucht jemanden und auch Jens Spahn will einen eigenen Social-Media-Manager einstellen. Abgeordnete bekommen ein eigenes Budget. Sie können es für Fachreferenten oder TikTok-Experten ausgeben. Eine schwierige Abwägung auch in der mittlerweile sehr aktiven Grünen-Fraktion.
Es gibt Fachabgeordnete, die konzentrieren sich total auf die inhaltliche Arbeit. Die wühlen sich ganz tief in die Gesetze ein. Dafür braucht man natürlich Mitarbeiter, die das auch unterstützen. Und die kommen dann auf Social Media weniger vor.
Mehr inhaltliche Arbeit oder mehr gesehen werden. Die AfD-Fraktion setzt stark auf Social Media, sucht derzeit sogar einen Influencer-Manager. Warum das?
Die Influencer sind, und ich komme aus Sachsen-Anhalt, sind für uns so etwas wie das, was für Martin Luther der Buchdruck gewesen ist.
Offenbar sollen Influencer also beim Durchbruch helfen. Doch passiert das mit Steuergeld? Die AfD spricht auf Nachfrage von bezahlter Werbung, von Budgets, Verträgen. Vieles ist in der Grauzone, wenn es um den Bundestag im Social-Media-Wandel geht. Die Frage bleibt, wo sind die Grenzen?
Tja, und was heute sonst noch wichtig war, das hat jetzt Thorsten im Überblick.
Angesichts deutlicher Haushaltslücken gibt es in der Bundesregierung Überlegungen, auch beim Elterngeld zu kürzen. Dieses ersetzt Eltern, die zu Hause bleiben, einen Teil des Einkommens. Die Obergrenze wurde allerdings seit der Einführung 2007 nicht mehr angehoben. Familienministerin Prien sagte heute, sie halte eine Erhöhung trotz massiver Sparzwänge für geboten. Dann müsse sie aber woanders sparen, etwa durch eine kürzere Zahlung oder veränderte Vorgaben zur Aufteilung der Zeit zwischen den Eltern. Finanzprobleme hat auch die Pflegeversicherung. Für eine Reform plant Gesundheitsministerin Wagen, einem Medienbericht zufolge, höhere Belastungen für Menschen ohne Kinder. Laut dem Redaktionsnetzwerk Deutschland soll der Zuschlag für sie um 0,1 Punkte steigen, auf dann 0,7% vom Bruttogehalt. Für Versicherte mit Kindern blieben die Beiträge unverändert. Das Gesundheitsministerium wollte den Bericht nicht bestätigen. Es verwies auf ein kommendes Gesamtkonzept für die Pflegereform. Im Iran-Krieg gilt derzeit eine Waffenruhe und es laufen Verhandlungen, die Kämpfe ganz zu beenden. Dessen ungeachtet hat das US-Militär nach eigenen Angaben erneut iranische Raketenstellungen sowie Boote angegriffen. Diese hätten in der Straße von Hormus Minen verlegen wollen, sagte ein Sprecher. Die Angriffe dienten daher der Selbstverteidigung. Iran sprach von einem Verstoß gegen die Waffenruhe und drohte indirekt mit Vergeltung. Die laufenden Verhandlungen über ein Ende des Krieges werden auch von weiteren Angriffen Israels auf den Libanon überschattet. Nach libanesischen Angaben wurden dabei mindestens 11 Menschen getötet. Das israelische Militär gab an, bei der jüngsten Welle seien mehr als 100 Ziele der pro-iranischen Hisbollah-Miliz angegriffen worden. Unterdessen kündigte Israels Premier Netanyahu an, dass die Armee ihren Bodeneinsatz im Süden des Libanon ausweite. In Belgien ist ein Kleinbus mit Schülern auf einem Bahnübergang von einem Zug erfasst worden. Bei dem Unglück nordöstlich von Brüssel kamen 4 Insassen ums Leben, unter ihnen 2 Jugendliche. 5 weitere wurden schwer verletzt. Nach Angaben der Bahngesellschaft fuhr der Bus auf den Übergang, obwohl die Schranken geschlossen waren. Er wurde durch den Aufprall gegen einen Kabelmast geschleudert. Die Insassen des Zuges kamen mit dem Schrecken davon.
Nah am Menschen zu arbeiten, das ist wohl einer der wichtigsten Gründe, wenn man sich nach der Schule für einen Pflegeberuf entscheidet. Auch wenn die ersten Handgriffe ohne echtes Fleisch und Blut geübt werden. Zuletzt haben sich mehr Auszubildende für diese Arbeit entschieden. Und nach den ersten Versuchen am künstlichen Körper kommen die jungen Menschen dann auch schnell in Kontakt mit den echten Kranken oder Pflegebedürftigen. Was es heißt, Verantwortung in der Pflege zu übernehmen und auch aus Fehlern zu lernen, das hat sich Jacqueline Pivon angeschaut, und zwar mittendrin im Klinikalltag in Brandenburg an der Havel.
Hallo, guten Morgen.
Hallo, wir würden einmal gerne bei Ihnen Blut abnehmen. Ist das in Ordnung für Sie?
Ja.
Blut abnehmen ist für Mia Sophie Neumann auch im dritten Lehrjahr noch keine Routine.
Das ist so eine Aufgabe, die man jetzt auch noch nicht so oft gemacht hat. Deswegen ist es immer so ein bisschen mit Mut hat es auch. Man braucht schon ein bisschen Mut.
Sie ist nervös. Im Herbst wird sie ihren Abschluss an der Pflegeschule der Uniklinik Brandenburg an der Havel machen. Heute schauen ihr zwei Azubis aus dem ersten Lehrjahr über die Schulter. Ausbildungskoordinatorin Kirstin Klaus ist zur Unterstützung dabei, falls was schief geht.
Im schlimmsten Fall trifft man nicht, dann ist es halt so. Aber ja, es kann jedem passieren, denke ich mir immer.
Dreimal, ein bis dreimal.
Drei Versuche. Ach, Emine. So, schöne Faust machen. Und dann treffe ich jetzt hoffentlich. Wiegt einmal? Ich glaube nicht.
Hat sie sich doch weggeregelt.
Ich glaube auch. Ich habe die Vene nicht getroffen.
Mia probiert es nochmal.
Dann gucke ich nochmal.
Hochkonzentriert, aber auch beim zweiten Versuch trifft sie die Vene nicht.
Nein, es gehört schon mit dazu, aber es nervt mich dann halt immer selber, weil es für die Patienten ja auch ein bisschen unangenehm ist.
So wie Mia Sophie Neumann entscheiden sich immer mehr Menschen für eine Ausbildung in der Pflege. Laut dem Statistischen Bundesamt ist die Zahl der Ausbildungsverträge im vergangenen Jahr um 8% gestiegen. Der Beruf gilt als krisenfest und ist inzwischen gut bezahlt. 1.400 Euro brutto verdient ein Azubi hier im ersten Lehrjahr. Manche entscheiden sich aber auch aus ganz persönlichen Gründen für den Pflegeberuf.
Ich war selbst sehr lang in der Klinik als Patientin. Und da hatte ich halt sehr, sehr viel Kontakt mit Schwestern und habe mir irgendwann gedacht, genau das möchte ich auch. Also das, was die Schwestern mir da, dort gegeben haben, das möchte ich irgendwann auch mal Menschen zurückgeben können.
Azubis wie Marie-Sophie Rostek übernehmen schon früh Verantwortung, lernen praxisnah.
Wir kommen jetzt, um Ihre Spritze verabreichen.
Ja.
Die 21-Jährige ist im ersten Lehrjahr und hat so etwas noch nie vorher direkt am Patienten gemacht.
Dann nehme ich mir jetzt einen Tupfer, streiche da einmal rüber mit dem Wisch, werfe ihn ab und muss 15 Sekunden Einwirkzeit beachten. Ich habe mir vergessen, die Spritze vorzubereiten.
Marie merkt, sie hat vergessen, die Spritze vorzubereiten.
Ich assistiere jetzt mal noch so ein bisschen.
Aber genau für solche Fälle ist Kirstin Klause dabei. Als Backup.
So, genau, schön glatt ziehen. Genau, und jetzt mit dem Daumen von oben drücken. Und mit Gefühl, nicht so schnell, sonst brennt's.
Kurz warten.
Mhm.
Und dann raus.
Super.
Noch war mal. Gut.
War gut.
Ja, super. Also war gut.
Und Marie, die Hände zittern ein bisschen, weil man schon aufgeregt ist, ne?
Aber das liegt jetzt an ihm.
Auf dem Flur dann eine kurze Auswertung. Kirstin Klause erklärt, beim nächsten Mal soll Marie die Spritze bis ganz nach unten durchdrücken.
Und das klickt dann nach oben. Aber das ist nur das allerletzte, also nur damit es dann richtig nach unten kommt.
Okay.
Aber ansonsten alles.
Und die Spritze vorbereiten.
Genau, das macht Sinn.
Viel Verantwortung gleich im ersten Lehrjahr, auch wenn immer mehr die Ausbildung beginnen. Die Abbruchquote in der Pflege bleibt konstant hoch. Bundesweit bricht jeder Dritte ab.
Klar denkt man sich manchmal, ja, warum mache ich das hier eigentlich? Oder wenn dann um 4.30 Uhr der Wecker klingelt, denkt man sich dann trotzdem manchmal, ja, ich würde jetzt schon gern liegen bleiben. Aber ja, man muss die 3 Jahre einfach durchziehen.
Mia Sophie Neumann wird im Herbst ihre Ausbildung beenden und möchte dann auf jeden Fall in dem Beruf arbeiten, nah am Menschen.
Den Orden des British Empire erhält man nicht einfach so nebenbei, sondern nur für herausragende Verdienste. Der Engländer John Davidson, der die Auszeichnung 2019 von der Queen überreicht bekam, er hat durchaus Besonderes geleistet. Er hat seine Krankheit, das Tourette-Syndrom, bekannt und so vielen Betroffenen das Leben etwas leichter gemacht. Davidsons Leben selbst war jedoch alles andere als leicht. Tourette, eine Erkrankung des Nervensystems, die sich durch nur bedingt kontrollierbare Bewegungen oder Laute äußert. Bei John Davidson gehört dazu auch heftiges Fluchen. Ja, und dem Ordensträger wurde nun ein ganzer Kinofilm gewidmet. Verflucht normal heißt er und Valerie Krall hat ihn schon gesehen.
John! Ich werde mich blamieren, Dottie. Ich werde was Schlimmes sagen.
Glaub mir, du kannst nicht sagen, was sie nicht schon mal gehört hat.
Es soll ein ganz besonderer Moment werden für John Davidson.
Für seine Aufklärungsarbeit über das Tourette-Syndrom wird er 2019 von der Queen mit einem Orden ausgezeichnet. Aber er hat Angst. Angst, dass ihm wie so oft etwas Falsches im falschen Moment rausrutscht.
Fuck the Queen!
Was dann auch prompt passiert.
Entschuldigung allerseits, Entschuldigung. Entschuldigung, Majestät.
Der Film Verflucht normal basiert auf der wahren Geschichte eines Schotten, der in den 1980er Jahren als Jugendlicher das Tourette-Syndrom entwickelt.
Ich aber träume von ledersweißem Schein, wie sie erzählt.
Er bekommt körperliche und sprachliche Ticks und gibt unkontrolliert Schimpfwörter von sich.
John Hasel, Scheiße!
John!
Ey, widerliche Scheiße! Ich kann nichts dafür!
Er hat mich heute blamiert!
Everything in the film.
Alles im Film entspricht genau dem, was John mir erzählt hat. Mir persönlich kommt das Jahr 1989 gar nicht so lange hervor, wenn es um das Verständnis solcher Krankheiten geht. Aber John sagt, dass damals niemand wusste, was mit ihm los war. Alle waren frustriert, vor allem er und seine Familie.
Hey!
Was hast du gegen meine Spaghetti Bolognese?
Erst als John die Mutter eines Freundes kennenlernt, trifft er auf Verständnis. Dottie ist Krankenschwester und nimmt ihn unter ihre Fittiche.
Schieb deinen Arsch hier rein. In 2 Minuten sitzt du am Tisch.
Nein, ehrlich.
Schauspieler Robert Aramayo, der selbst kein Tourette hat, verbrachte vor dem Dreh viel Zeit mit dem echten John Davidson und wurde für seine Darstellung mit dem britischen Filmpreis BAFTA ausgezeichnet. Für mich war es am wichtigsten, John zu verstehen. Und nicht, ob er nun diesen oder jenen Tick hat. Ich wollte einfach rüberbringen, wer er war.
Was hat dich geritten?
Verflucht normal ist ein warmherziges Drama mit viel britischem Humor. Ein Film, der Bewusstsein und Verständnis für das Tourette-Syndrom schafft, ohne erhobenen Zeigefinger.
Hier und heute seid ihr die Mehrheit und nicht die Minderheit.
Und das ist die Mission, die John Davidson auch im echten Leben schon seit mehr als 20 Jahren verfolgt. Verflucht, normal zu sein.
Und im Kino läuft Verflucht normal dann von Donnerstag an. Und so gar nicht normal sind die Temperaturen jetzt für Ende Mai. Ziemlich warm bei uns und schon richtig heiß ganz im Westen Europas, Carsten. Was erwartet uns denn die kommenden Tage?
Also vor allem im Westen Europas, da geht diese Hitzewelle weiter, vor allem mit Blick auf Frankreich und auf den Südwesten Frankreichs. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen, mit Hilfe der Satellitenbilder, wir sehen sehr schnell ein großes, sonniges Gebiet, Hochdruckwetter, aber wir sehen heute Nachmittag und am Abend über Frankreich, teilweise auch in England und Wales, haben sich Gewitter gebildet, denn hier ist das Energiepotenzial noch einmal deutlich größer als bei uns. Bei uns heute in Deutschland im Westen und Südwesten 33 bis 34 Grad. Schauen wir uns mal die Temperaturen an, die es heute in Großbritannien oder in Frankreich gegeben hat. In London und zwar im Westen der Stadt heute ein erneuter Temperaturrekord für den Monat Mai, 35,1 Grad. Und auch in Frankreich wurde heute nochmal der Rekord, der gestern schon aufgestellt wurde, für den Monat Mai noch einmal übertroffen. 37,9 Grad gab es in Le Blanc und in Prunier, in diesen beiden Orten. Hier in der Mitte, muss man sagen, in der Mitte Frankreichs. Und wenn wir auf die Temperaturprognosen schauen, gerade in Frankreich, dann sehen wir, morgen könnte es noch heißer werden, bis 39 Grad. Am Donnerstag sind sogar 40 Grad möglich, vielleicht sogar etwas mehr. Das zeigen einige Wettermodelle. Am Freitag immer noch 37 bis 39 Grad. Bei uns, wie gesagt, zum Glück nicht ganz so heiß. Aber auch bei uns spüren wir und messen wir diese Hitzewelle. Saarbrücken zum Beispiel hat mit dem heutigen Tag schon 4 aneinanderfolgende Tage mit mehr als 30 Grad, also heiße Tage. Und es könnte dort bis Samstag so weitergehen. Wir könnten also auf 8 Tage kommen. Auch das wäre absolut neu. Und das hängt zusammen auch mit dieser Kaltfront, denn die kommt morgen im Norden Deutschlands an und die bringt etwas kühlere Luft. Sie ist allerdings kaum wetterwirksam. Der Wolkenfilm, ja, der zeigt eigentlich kaum Wolken. Ein paar wenige Wolkenfälle in der Nacht und auch morgen, dann tagsüber vielleicht am Nachmittag in den Mittelgebirgen. Und zwar dann hier so vom Pfälzer Wald bis zum Bayerischen Wald vielleicht einzelne Schauer, in den Alpen auch kurze Gewitter. Die Temperaturen heute Nacht 9 bis 19, örtlich 20 Grad, tagsüber im Norden deutlich kühler mit nur noch 14 bis 24, im Südwesten bis 33. Sonnig und heiß geht es bei uns auch in den nächsten Tagen weiter, vor allem zum Freitag. Und Samstag kommen dann auch noch Gewitter dazu.
Hoffen wir irgendwann auf Abkühlung und Regen. Vielen Dank erstmal, Carsten. Gerne. Und damit verabschieden wir uns für heute und empfehlen noch die Dokumentation Unsichtbarer Angriff jetzt gleich im Anschluss.
Es geht darum, wie Russland offenbar auch Störsignale gegen Passagierflugzeuge im Ostseeraum als Teil der hybriden Kriegsführung einsetzt.
Mhm. Und morgen haben wir dann neue Tagesthemen für Sie, wieder 22.15 Uhr. Bis dahin, wir würden uns freuen.
Schönen Abend. Tschüss.